Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Und bevor wir anfangen, Anne.
Ja.
Muss ich?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Also, ihr Lieben. Dies ist ein Podcast, wo immer ihr ihn hört. Hier gibt es irgendwo einen Knopf in eurer Nähe, da kann man, der sieht aus wie ein Herz oder wie ein Daumen hoch. Den kann man liken, den kann man teilen, hier kann man kommentieren. Man kann anderen Menschen sagen, dass es diesen gibt und auf diese Art und Weise die gute Nachricht verbreiten. Karls Zukunft der Woche ist der Name dieses Podcasts. War das gut so?
Ja.
Wir tun, was wir können. Zur Sache. Wir haben heute wieder einen Gast und ich freue mich riesig. Ich kann vorweg sagen, das habe ich Max noch gar nicht erzählt im Vorgespräch. Hi Max.
Hallo, freut mich. Hallo Michael.
Es kommt nicht immer vor, aber in diesem Fall ist es so, ich kann eigentlich gar nicht zählen, wie oft ich in den vergangenen Wochen darauf angesprochen wurde von ganz unterschiedlichen Menschen, die alle immer wieder gesagt haben, du musst unbedingt Brand New Bundestag einladen. Und das haben wir jetzt gemacht und du bist dieser Einladung gefolgt. Wie schön, du bist einer der Gründer von Brand New Bundestag. Kannst du kurz mit eigenen Worten beschreiben, ihr seid was, auch im Vergleich zum Grand Old Bundestag?
Wir sind vor allem eine zivilgesellschaftliche Organisation. 2019 im Sommer haben wir damit angefangen. Und wir intervenieren quasi aus der Zivilgesellschaft heraus in ja so parteiinterne und parlamentarische Prozesse, kann man sagen. Alles mit dem Ziel, die Parteien dazu herauszufordern, ihre Arbeit vielleicht ein bisschen innovativer und ja auch vor allem, was so die interne Nachwuchsentwicklung und so betrifft, auch wirkmächtiger zu machen.
Wer diesen Podcast hier ab und zu schon gehört hat, der hat von mir schon das Stichwort die 20er Jahre als Jahrzehnt der Krisen gehört. Und ich lege immer wieder Wert drauf, dass wir diesen Begriff unter Zeugen schon benutzt haben, bevor wir alle wussten, was Corona ist. Aber es ist einfach so offensichtlich, dass wir uns gerade in Zeiten befinden, wo Selbstverständlichkeiten und Normalitäten im großen Stil zur Debatte stehen. Und ob das jetzt eben besagtes Corona ist oder ob das die Sicherheitspolitik und der Frieden in Europa sind, oder ob das die Klimakrise, die Biodiversitätskrise ist, ob das die Demografie ist, ob das die Veränderung der Arbeit, also wir könnten das jetzt fortsetzen, ne? Es hebe die Hand, wer den Eindruck hat, dass wir ohne weiteres, was unsere politischen Geschäfte angeht, dafür gut aufgestellt sind. Ich habe Zweifel. Du?
Ja, ich fürchte tatsächlich, dass es auch angebracht ist, diese Zweifel zu haben. Das erleben wir eben ja auch in der Arbeit, die wir jetzt seit 5 Jahren machen, in den Parteien und mit politischen Kandidierenden, dass wir in einem politischen System leben, in dem es bei der Auswahl unserer politischen EntscheidungsträgerInnen ja weniger darum geht, ob sie in der Lage sind, die großen Probleme unserer Zeit zu lösen, sondern dass natürlich so Binnenlogiken von Parteien sehr viel anders funktionieren. Das geht um interne Machtlogiken, um Verlässlichkeit, um informelle Netzwerke. Und es wird halt nach wie vor, werden sehr viele Mandate im Deutschen Bundestag danach vergeben, nach dem Prinzip, der ist jetzt einfach mal dran. Ja, also im Sinne von, der hat sich jetzt hier lange genug hochgedient. Und das ist, glaube ich, ein Luxus, den wir uns gerade jetzt in diesen Zeiten, der auch von dir zitierten Polykrisen und so weiter, einfach nicht mehr erlauben können, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in unseren Parlamenten Menschen haben, die die Zeichen der Zeit erkennen und dann auch den Mut haben, die bestehenden Strukturen herauszufordern, da, wo sie uns eben nicht mehr dienen. Und solche Leute zu finden und ihnen dabei zu helfen, dass sie auch innerparteilich die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um dann wirklich in die Parlamente gewählt zu werden. Das ist eigentlich so die Kernmission von Brand New Bundestag.
Und das kann man dann schon nochmal ganz explizit sagen. Eure Webseite haben wir in den Shownotes verlinkt, das kann man sich alles dann im Detail anschauen. Aber ihr bringt tatsächlich bestimmte Kandidaten, Kandidatinnen nach vorne, indem ihr sie unterstützt, indem ihr ihnen, indem ihr wie mit ihnen arbeitet?
Genau, also wir haben ja damit angefangen, wirklich als so eine kleine Graswurzelgruppe vor der Bundestagswahl 2021 und haben dann Leute ausgewählt und unterstützt und ihnen vor allem eigentlich durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geholfen. Also die Leute von uns, die es dann auch am Ende in den Deutschen Bundestag geschafft haben, so wie Amon Zorn und Rasha Nase von der SPD oder Kassim Thal-Saleh von den Grünen, haben alle unsere Unterstützung bekommen, die sich dann vor allem eben darin niedergeschlagen hat, dass sie zum Beispiel Artikel im Spiegel oder in der FAZ hatten über sich, was dann natürlich intern starke Wirkung auch entfaltet hat bei den Delegierten und so, die dann dafür zuständig waren, ihnen entsprechende Listenplätze oder Direktmandate zuzusprechen. Und das hat eben bei allen dreien funktioniert, dass sie dann nicht irgendwo unter ferner liefen, ganz unten auf der Liste saßen, sondern dann wirklich nach vorne gezogen wurden und dadurch dann auch wirklich ins Parlament gekommen sind.
Geht es denn eigentlich wirklich um die handelnden Personen? Also kommen wir weiter mit unseren Entscheidungsstrukturen, mit der Art und Weise, wie wir Konsens und Politik und Gesetze und Weichenstellungen und Rahmen verhandeln, wenn andere Personen das tun?
Also erstmal ist es natürlich systemisch das Problem, das wir haben, ja, diese parteiinternen Strukturen. Und wir sehen auch bei den Leuten, die wir unterstützt haben, natürlich einen krassen so Konformitätsdruck, ja, so Fraktionszwang und so weiter, ist ja viel zitiert. Und gleichzeitig muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man denn systemische Probleme von innen heraus auch beheben? Ja, das funktioniert ja im Endeffekt trotzdem nur über die handelnden Personen. Also wenn man so will, ist, glaube ich, die einzige Chance, die wir haben, was sowohl diese innerparteiliche Erneuerung betrifft, als auch dann generell die gesellschaftliche Erneuerung, dass wir eben Menschen im System haben, die, obwohl sie diesen Weg gegangen sind und obwohl sie in diesen Positionen sind, sich eben nicht von diesem Druck, ja, alles so zu machen, wie man es immer schon gemacht hat, dann auch wirklich so sehr beeindrucken lassen, sondern eben sagen, nein, ich weiß, was ich für richtig halte und ich hinterfrage die Strukturen, die ich vorgefunden habe und ich traue mir selber zu, sie da abzuändern, wo es einfach jetzt notwendig ist.
Und jetzt komme ich zu euch, weil mir irgendjemand eine kluge Telefonnummer oder was auch immer gegeben hat und gesagt hat, hier, sprich mal mit denen, weil ich mir das vorstellen könnte, so eine Karriere zu machen. Also nicht ich persönlich, aber sozusagen in den Schuhen eines solchen Kandidaten gesprochen. Was muss ich denn mitbringen, damit ich Unterstützung erfahre?
Also wir haben ja so ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Also wir sind ständig eigentlich dabei zu scouten, was bewegen sich so für Leute in den sozialen Medien oder auch in den Jugendorganisationen der Parteien oder einfach in der Zivilgesellschaft, in aktivistischen Gruppen oder so. Und gleichzeitig kann man Leute auf unserer Webseite nominieren als Kandidierende. Und wonach wir gucken, ja, bei den Leuten, das sind unterschiedliche Kriterien. Also es geht erstmal wirklich um eine Integrität, ja, eine Authentizität, aus der man so sein eigenes politisches Engagement ableitet. Also viele Leute, die wir unterstützen, waren da schon davor schon in irgendeiner Form zivilgesellschaftlich aktiv, haben sich in Vereinen oder in der Gemeinde oder so engagiert, überzeugen dann einfach auch mit einer inhaltlichen Kompetenz und auch mit gewissen rhetorischen Fähigkeiten und Charisma. Und das sind eben so die verschiedenen Kriterien, die wir dann abprüfen in unserem mehrstufigen Auswahlprozess. Das anfängt mit einem Interview, Fragebogen und dann einem Video, was man einsendet. Dann gibt es nochmal Einzelinterviews und dann so ein Auswahlwochenende. Und dann am Ende trifft eine externe Jury, wo quasi zivilgesellschaftliche Experten dann drin sitzen und dann auch die Entscheidung, wer am Ende unsere Kandidierenden werden.
Wie oft bekommst du vorgehalten, dass ihr damit irgendwie in die bewährten Prozesse von außen reinpfuscht und damit irgendwelchen angeblich vorhandenen Willen verfälscht?
Die Frage wird tatsächlich immer wieder gestellt, ja. Und man muss sich dann daher aber zunächst mal vor Augen halten, dass wir ja den innerparteilichen Prozess in keiner Form irgendwie manipulieren können, weil ja am Ende des Tages immer noch die Delegierten ihre freie Entscheidung treffen, wen sie auf irgendwelche Listen setzen oder wem sie die Direktkandidatur zusprechen. Und wir, unsere Rolle ist ja eher dann quasi so den Parteien, den Delegierten so auf die Schulter zu tippen und zu sagen, schaut mal, ihr habt da hinten vielleicht irgendwie oder an der Seite eigentlich jemand total Tolles stehen in euren Reihen und die Person wäre vielleicht noch besser geeignet als die, die ihr momentan in Erwägung zieht als Kandidierende. So, also das ist unsere Rolle und insofern manipulieren so richtig tun wir da eigentlich nichts, ja.
Na, ich hatte die Frage ja auch bewusst so rumgestellt. Jetzt ist ja Eignung, davon hast du immer eben gesprochen, Eignung ja keine absolute Größe. Ich bin nicht geeignet oder ungeeignet, sondern immer nur für bestimmte Aufgaben. Das heißt, eigentlich müssten wir doch darüber reden, was sind denn aus unserer Sicht die zentralen Aufgaben, mit denen sich Politik in den kommenden Jahren beschäftigen muss? Und da würde ich gerne ein bisschen mit dir drüber nachdenken. Was würdest du da als allererstes nennen?
Also Brand New Bundestag ist auch sehr stark aus einem klaren inhaltlichen Impuls herausgegründet worden. Und das war einfach so die Klimagerechtigkeitsbewegung zu erleben, Fridays for Future damals. Ich habe in der Zeit als Berater im Deutschen Bundestag gearbeitet und Abgeordnete beraten. Und mir ist sehr vor Augen geblieben, so dieses wirklich auch ja, klar benannte Gefühl von Abgeordneten auf die Art, ja, schön, dass die da draußen jetzt demonstrieren, aber was bringt mir das hier drinnen jetzt, ja? Und eben so dieses eigentlich Aufgeschmissensein unserer politischen EntscheidungsträgerInnen in diesen großen Transformationsprozessen, so das ist quasi so eine wirklicher Grundelement eigentlich so des Konzepts von Brand New Bundestag, würde ich sagen. Und deswegen sind wir sehr stark, haben wir die Klimakrise vor Augen inhaltlich. Ja, die Klimakrise und dann aber nicht nur im Sinne von Klimaschutz, sondern alles, was da dran hängt. Ja, die quasi ganze gesellschaftliche Transformation, die wir vollziehen müssen, um in einer klimaneutralen Zukunft leben zu können. Das betrifft dann natürlich die Transformation von Wirtschaft, von Arbeitswelt, ja, von einfach unserer gesamten Lebensweise, natürlich dann auch soziale Sicherungssysteme, die damit einhergehen müssen, die wir aufbauen müssen, damit wir in der Transformation eben unsere Demokratie nicht verlieren, weil die Leute wirtschaftlich abhängen. Also das ist so quasi eigentlich, würde ich sagen, der rote Faden, der sich durch alles durchzieht, ja, Themenbereich Migration, das ist ja quasi in meiner Biografie irgendwie einer, der mir sehr wichtig ist, weil ich da vorher für die Refugee Law Clinics lange aktiv war, 7 Jahre lang, die mit aufgebaut habe. Also das, aber die Klimakrise und eben diese notwendige Transformation, was natürlich dann auch super viel in Bezug Klimaflucht und so weiter auch mit Migration zu tun hat, das würde ich sagen, sind so die zentralen inhaltlichen Themen.
Und was uns ja auch zu der Herausforderung bringt, dass wir uns einfach von jede Menge Privilegien werden verabschieden müssen. Das ist ja durchaus auch emotional und sagen wir mal integrierend ein sehr schmerzhafter Prozess.
Unbedingt. Und das glaube ich, es braucht dann eigentlich halt zweierlei, ja, in unseren PolitikerInnen, die uns dann da in diese Zukunft führen. Und das eine ist halt wirklich einfach der Mut und die Kompetenz, bestimmte Pfade zu transformieren und einfach Sektoren zu transformieren. Und das andere halt eine Empathie und einen Weitblick, eben dann auch die breite Bevölkerung in den Blick zu nehmen und eben nicht so mit dem Kopf durch die Wand jetzt irgendwie die Dinge durchzuziehen, sondern eben zu versuchen, wirklich an allen Stellen, wo es nötig ist, und es wird an sehr, sehr vielen Stellen nötig sein, für den entsprechenden sozialen, wirtschaftlichen Ausgleich zu sorgen, weil auch ich mir ansonsten Sorgen mache, wie es uns gelingen soll, quasi unser demokratisches System zu erhalten, wenn wir das nicht gut machen.
Auf den Punkt können wir vielleicht gleich nochmal zurückkommen. Du hast das eben sehr, sehr plastisch beschrieben. Im Grunde klang das fast so, als gäbe es unter den politischen EntscheiderInnen so etwas wie eine tiefe Einsamkeit. Ich stehe hier und bin eigentlich nicht wirklich verbunden mit der großen Welt draußen und ich bin eigentlich nicht wirklich verbunden mit denen, die auf der Straße stehen und irgendetwas fordern, ob ich das jetzt teile oder nicht, sei mal ganz dahingestellt. Und als würdet ihr im Grunde hier eine Brücke bauen zu denen, die da in Verantwortung stehen. Kann man das so beschreiben?
Ja, tatsächlich, dieses Bild so des Brückebauens, das ist tatsächlich auch eines, was uns da sehr, sehr antreibt. Ja, also weil auch das in meiner Biografie, ich habe in der Zivilgesellschaft relativ viele Dinge gemacht und bin dann so stärker in diese parteipolitischen Kontexte und hatte so das Gefühl, so Mann, es sind auf beiden Seiten so viele gute Leute, die sich mit ganz ähnlichen Sachen beschäftigen und aus den richtigen Motiven versuchen, das Richtige zu machen, die sich aber dann jeweils da, wo sie stehen, teilweise total vereinzelt vorkommen und irgendwie so ohnmächtig sind. Und die Idee ist im Endeffekt, diese zwei Gruppen zusammenzuführen, weil dann auch eine besondere Energie entsteht. Weil das ist so quasi die Leute, die so in parteipolitischer oder mandatspolitischer Verantwortung sind, die haben eigentlich häufig so, da ist so die Gefahr, dass man in so einer Apathie, die so durch die Strukturen und durch diesen Konformitätsdruck hervorgerufen wird, irgendwie sich dann so ja, da so reinfallen lässt und auch selber so ein bisschen zynisch wird und gar nicht so irgendwie sich selber zutraut, mal wahnsinnig viel erreichen zu können. Und umgekehrt sind dann Leute in der Zivilgesellschaft, die wahnsinnig idealistisch mit ganz viel Energie und viel Nachdruck irgendwie Dinge auf die Straße bringen, aber vielleicht teilweise so aus dem Blick verlieren, was halt einfach auch realistische, pragmatische Umsetzungspfade sind für die eigenen Anliegen. Und wenn man eigentlich diese zwei unterschiedlichen, ja auch Kenntnisse einfach zusammenführt, und die Leute quasi dann wirklich Hand in Hand im Parlament und auf der Straße miteinander arbeiten. Daraus, glaube ich, kann so eine Energie entstehen, die dann wirklich unsere Gesellschaft transformieren kann.
Der Gedanke geht ja schon damit los, überhaupt anzuerkennen, dass es hier einen Bruch gibt zwischen diesen beiden Welten. Normalerweise, ohne tiefere Kenntnis, würde Mensch doch annehmen, da sitzen Menschen im Bundestag und wenn die ein Sachproblem haben, dann laden sie sich irgendwelche Experten ein, machen irgendeine Anhörung, lassen sich erklären, wie die Welt ist und dann treffen sie eine informierte Entscheidung. Du beschreibst das jetzt als einen Grabenbruch, man suche sich ein Bild nach eigener Wahl aus, aber im Grunde als zwei Welten, die zusammengeführt werden müssen. Warum sind die getrennt?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so trivial, glaube ich, dann so von außen zu erkennen. Und das ist mir auch wirklich erst klar geworden, dadurch, dass ich dann eben länger im Parlament gearbeitet habe. Weil was man erlebt, so anhand der Interaktionen von Zivilgesellschaft und Politik, ist eigentlich häufig Folgendes. Und zwar, dass man in so sehr ritualisierten Interaktionen eigentlich relativ oberflächliche Informationen austauscht. Und aber jeder so in seiner Rolle bleibt, ja, so quasi die Abgeordnete auf der einen Seite, die sich so ein Stück weit irgendwie lobbyieren lässt, sich das irgendwie alles anhört und dann sagt, ah ja, die Punkte nehme ich mal mit, dankeschön, und die Zivilgesellschaft, die eben so diese Interessen vorbringt. Und wenn dann aber die Tür zugeht und die zivilgesellschaftlichen InteressensvertreterInnen wieder weg sind, dann häufig wendet sich dann die Abgeordnete ihren Mitarbeitenden zu und sagt dann, ja, ist ja schön, dass sie das alles fordern, aber funktioniert ja nicht, kriege ich nicht durch, weil sieht die Ministerin anders oder was auch immer. Und eigentlich bräuchte es aber genau diese ehrliche Verständigung darüber, ja, also weil da wird es ja eigentlich interessant, weil warum will die Ministerin irgendwas nicht oder warum geht der Fraktionsvorstand davon aus, dass das kein gutes Thema ist für die Fraktion oder so, das sind ja eigentlich die spannenden Fragen, ja, weil da findet die Strategie statt, da werden eigentlich die Werte der Gesellschaft verhandelt und wir haben halt in ganz vielen Kontexten unseres politischen Systems so eine Art Pseudobeteiligung, ja, also ich meine, klar, diese Ausschussanhörungen, von denen du gesprochen hast, da gibt es sicherlich immer wieder auch krasse Erkenntnisgewinne, auch für die Abgeordneten und so weiter. Nur was dann wirklich am Ende so politisch strategisch davon verwendet wird und warum, das bleibt eigentlich der Öffentlichkeit und selbst auch quasi Interessensvertretern, die irgendwie guten Draht haben zu Abgeordneten, häufig verborgen. Und ich glaube, dieser Zustand führt eben dazu, dass dann viele, nicht nur WählerInnen, sondern eben auch Engagierte in der Zivilgesellschaft, irgendwann den Glauben daran verlieren, dass da wirklich eine Veränderung möglich ist, einfach weil sie auch gar nicht nachvollziehen können, was ist eigentlich aus den Impulsen geworden, die wir da jetzt an die Politik herangetragen haben.
Ja, die einen haben das Gefühl, ich habe doch meine Botschaft jetzt nochmal und noch klarer und noch lauter und mit buntem PowerPoint dargestellt. Das versteht jedes Schulkind und es passiert doch nichts. Und aus der anderen Sicht stelle ich mir vor, ist es halt ein weiterer Interessenvertreter, der dann auch mal seine Meinung gesagt hat. Und der eine hat vielleicht mehr Argumente auf seiner Seite als der andere. Aber am Schluss sind es lauter Lobbyisten, die einer nach dem anderen durchs Gebäude laufen.
Ja, so ungefähr ist das, ja.
So, und wie bringe ich die beiden Seiten dann tatsächlich anders zusammen? Also ihr, genauer gesagt?
Wir mussten da natürlich ja auch kreativ werden, ja, weil es das eben so in der Form jetzt bislang in Deutschland auch nicht gab, ja. Wir haben im Endeffekt gesagt, also wir wollen ja eine Community bauen, ja, zwischen Leuten aus der Zivilgesellschaft und dem Parlament. Und dann haben wir angefangen, Kandidierende zu unterstützen und haben im Vorfeld der Bundestagswahl bewusst so eine Liste kuratiert, ja, Top 50 Progressives haben wir das genannt, also die 50 progressivsten Bundestagskandidierenden von Linkspartei bis Union ausgewählt und haben die dann schon im Vorfeld der Bundestagswahl zusammengebracht, online miteinander connected und vor allem darüber gesprochen, wann versteht ihr euch denn als progressiv und warum versteht ihr euch als progressiv oder was ist eure Motivation eigentlich, Politik zu machen? Und auf dieser Grundlage, also was ist eigentlich die Motivation der Leute, warum sie jetzt entweder auf der einen Seite mandatspolitisch aktiv sind oder auf der anderen Seite sich in Bewegungen oder der Zivilgesellschaft engagieren, die Motivationslage ist meistens fast die gleiche. Ja? Man will die Gesellschaft voranbringen, man will irgendwas Gutes tun, ja? Man will das Klima schützen, man will für soziale Gerechtigkeit sorgen. Und dann gehen diese Wege eben auseinander und dann gehen manche in die Partei rein und finden eben diese Strukturen vor, irgendwie diese Binnenlogiken, wissen dann, okay, wenn ich was werden will, dann muss ich das und das tun und die anderen bauen Bewegungen und so weiter auf. Und da entzweit sich das Ganze. Und wir versuchen sie dann wirklich auf dieser gemeinsamen Identität als irgendwie zukunfts- und reformorientierte Kräfte wieder zusammenzuführen, zu sagen, hey, schaut mal, ihr habt beide die gleiche Motivationslage und jetzt trefft ihr euch an einem Punkt wieder, wo ihr unterschiedliche komplementäre Hebel in der Hand habt. Die einen können Gesetze machen, die anderen können Protest organisieren. Und was passiert jetzt, wenn ihr euch auch noch koordiniert und irgendwie das strategisch so abstimmt, dass das miteinander wirken kann? Das ist dann eben so, was die Amerikaner Movement Politics nennen, ja, also diese Vorstellung, dass eigentlich parlamentarische Arbeit die Fortsetzung ist von zivilgesellschaftlichem Engagement.
Es ist ja interessant, wenn es mal Punkte gibt, wo man sich politisch von den USA irgendwas abschauen kann. Das funktioniert ja sonst oft eher andersrum. Von diesen 50, die ihr ausgewählt habt und gesagt habt, ihr seid diejenigen, die wir als progressiv wahrnehmen. Gab es da welche, die gesagt haben, ich bin alles, nur nicht progressiv?
Nee, interessanterweise, ich glaube, wir haben irgendwie die Vorauswahl so gut getroffen, dass die sich eigentlich alle sehr darüber gefreut haben. Und das ist ja auch wieder das Spannende, dass es ja eigentlich in jeder demokratischen Partei Menschen gibt, die sich als progressiv verstehen. Ja? Also auch in der konservativen oder in der liberalen Partei, ja? Sagen die, ja, ich bin ein Progressiver in meinen Reihen. Und das ist eben auch eine Beobachtung, die wir mit Brand New Bundestag schon sehr früh gemacht haben und auch immer weiter auch so quasi die Aufmerksamkeit darauf richten wollen, dass eigentlich so diese Bruchlinien zwischen denen, die mutig voranschreiten wollen und reformieren wollen und denen, die halt eher sagen, ah nee, funktioniert alles nicht und können wir nicht und schaffen wir nicht und sollten wir nicht, eigentlich mehr innerhalb der Parteien verläuft als zwischen den Parteien. Weil wir arbeiten überparteilich eben jetzt auch mit den Ampelparteien und mit der Union und mit der Linkspartei. Und es gibt überall Leute, wenn wir die zusammenbringen, überfraktionell, die sich fast zu 100% einer Meinung sind, was zu tun ist. Ja, und deswegen ist eigentlich auch immer dieses Spiel da zwischen den Parteien auch eigentlich ziemlich albern, ja. Und das ist eigentlich auch nicht das, was wir unbedingt brauchen, sondern wir bräuchten halt auch, und das glaube ich auch jetzt mit dieser Bedrohung durch den Rechtsextremismus und die Bedrohung durch die AfD, ich glaube, wir bräuchten jetzt schon halt einfach einen möglichst breiten Konsens der DemokratInnen, zu sagen, wohin wollen wir unsere Gesellschaft eigentlich führen. Ja? Und natürlich gibt es dann immer noch Zielkonflikte und unterschiedliche Prioritätensetzungen, je nachdem, welcher politischen Tradition man sich verbunden fühlt. Genau, was ja auch dann Teil des demokratischen Wettbewerbs ist. Aber wir müssen schon halt eine gemeinsame Fortschrittserzählung entwickeln und nicht immer so dieses so, die einen wollen vor, die anderen wollen zurück. Ja? Also nur mal noch mal ein Beispiel aus einer anderen Ecke. So der demografische Wandel, ja, das ist ja irgendwie uns allen klar, so dass wir irgendwie Probleme haben, unsere sozialen Sicherungssysteme zu finanzieren, dass wir Probleme haben werden, unser Rentensystem weiter zu finanzieren, das ist ja allen klar. So, und anstatt dann irgendwie die ganze Zeit immer zu suggerieren, dass es kein Problem wäre, bräuchten wir eher einen Wettbewerb quasi um die besten Ideen und den sollten wir offen und in aller Ehrlichkeit austragen, aber jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit immer nur in diesem der eine will vor, der andere will zurück verharren.
Nur in der Vollständigkeit halber, weil du das Thema gegen rechts angesprochen hast, ich gehe davon aus, dass eure Berührungspunkte inhaltlicher Art mit der AfD null sind.
Das ist korrekt. Also wir haben auch tatsächlich damals schon 2019, als wir Brand New Bundestag gegründet haben, von vornherein ausgeschlossen, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Eben weil wir gesagt haben, wir arbeiten mit Parteien zusammen, die für unsere Verfassung stehen, für unsere freiheitliche demokratische Grundordnung streiten. Und auch schon 2019 war absehbar, dass es große Teile der AfD gibt, die gegen unser System arbeiten. Und das ist ja leider immer deutlicher geworden und der auch erhält leider ja gerade auch immer mehr Zulauf, genau diese Art von Strömung.
Gut, nur, dass es hier keine Missverständnisse gibt. Ich wollte das einmal klargestellt haben.
Ja, unbedingt.
Jetzt bohren wir mal ein bisschen bei diesen Progressiven nach. Also dann haben wir von den 600, 700 Abgeordneten, ungefähr 50, die ihr progressiv nennt und die sich auch noch richtig angesprochen fühlen. Und ich finde den Gedanken spannend zu sagen, dass der Bruch eher innerhalb der Parteilinien verläuft als zwischen den Parteien. Warum lassen diese 50 sich das aber gefallen? Oder lassen die sich das gar nicht gefallen?
Also wir haben ja, von diesen 50 sind 29 damals ins Parlament gewählt worden und dann sind noch mal einige dazugekommen. Also dieses Netzwerk umfasst ungefähr 35 Abgeordnete, mit denen wir zusammenarbeiten regelmäßig. Und warum lassen sie es sich gefallen oder warum werden die auch weniger sichtbar? Das hat dann halt mit den doch am Ende ja sehr irgendwie hierarchischen und auch sehr patriarchal geprägten Strukturen unserer Politik zu tun. Also es geht schon auch in unserem eben ja patriarchalen demokratischen System sehr stark darum, wer ist so quasi der größte Zampano, wer kann am meisten Macht auf sich vereinen, auf sich akkumulieren. Und dann werden ja auch ganz viele der großen politischen Entscheidungen in sehr kleinen Machtzirkeln eigentlich entschieden. Ja, so zum Beispiel jetzt so wie die Machtachse der Ampel am Ende Olaf, Robert und Christian sind. Und klar schwirren da nochmal einige drumherum, aber wenn es hart auf hart kommt, dann treffen die 30 und entscheiden diese Dinge. Und diese 35 Abgeordneten sind natürlich alle dann in ihren Fraktionskontexten, in ihren Landesverbänden, in ihren Arbeitsgruppen und so weiter eingebunden und müssen daher auch ständig die ganze Zeit irgendwie Ausgleich schaffen mit ihren FraktionskollegInnen und so weiter und so fort. Und deswegen haben die auch, sehen sie auch für sich selber nur einen begrenzten Spielraum, mal an manchen Punkten eben vielleicht dann überfraktionell zusammenzuarbeiten und sich zu äußern und auch einen Gegenpunkt zu setzen zu dem, was eigentlich die Fraktionsführungen wollen. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, wenn man die jetzt quasi rauslösen würde, natürlich aus den Fraktionen und die alle zusammenkommen, und das erleben wir dann immer wieder, wenn die zusammen in einem Raum sind, da ist auf einmal so eine andere Energie und so ein Gestaltungswille und so ein, ja, und gleichzeitig aber natürlich auch die Frustration, weil man sagt, ja, ich komme da halt mit meiner Fraktionsführung nicht voran und die wollen das nicht. Also es ist schon, wenn man so auch mit Abgeordneten, die frisch reingewählt wurden, auch so quasi so irgendwie meiner Generation dann spricht, da ist schon auch extrem viel Frustration. Ja, man hat zwar natürlich eigentlich eine spannende Rolle und viele Privilegien und kriegt viel Aufmerksamkeit und so, aber es ist schon auch eine krasse Frustration über den sehr begrenzten Wirkungskreis, den man selber hat. Ja. Und deswegen müssen wir natürlich darauf hinarbeiten, dass wir vor allem halt dann in diesen Führungspositionen Leute haben, die eben auch ein sehr viel moderneres Führungsverständnis haben, ja, die zum Beispiel auch mal eine Bundestagsfraktion nach dem Verständnis führen, ich bin hier derjenige, der dafür da ist, irgendwie zu moderieren, aber ich habe eigentlich ganz viele Expertinnen und gestaltungswillige Menschen in meinen Reihen und das ist nicht meine Rolle, jetzt hier den Stempel aufzudrücken oder grundsätzlich alles abzusegnen, was die Regierung möchte. Und da haben wir uns eben leider halt im Deutschen Bundestag so in den letzten Jahrzehnten so angewöhnt, eigentlich das Parlament als so ein sehr technokratisch funktionierendes Gebilde zu verstehen, das eigentlich vor allem die Regierung legitimieren soll und weniger als ein Ort, wo wirklich eine inhaltliche Debatte stattfindet und wirklich auch gesellschaftliche Kompromisse ausverhandelt werden. Und ich fürchte, dass uns das auch tatsächlich auf die Füße fällt, weil dadurch für Menschen draußen, für WählerInnen weniger nachvollziehbar ist, was eigentlich genau Stand der politischen Debatte ist.
Ergänzt um den Eindruck, dass das Ergebnis im Grunde vorher feststeht und dass wir eine Menge Theaterdonner auf dem Weg dahin erleben, was für mich so das Gegenbild dessen ist, zu sagen, wir haben hier ein wichtiges Thema, wir kennen die Antwort alle noch nicht, aber Herrgott, machen wir uns halt mal an die Arbeit. So wäre meine Herangehensweise an so ziemlich jedes Thema, das wir gerade genannt haben. Es wäre ja abwegig, vorher zu sagen, ich weiß alle Antworten auf die Herausforderungen im Zuge der Klimakrise. Was für Blödsinn. Aber anfangen müssen wir eben doch. So, das heißt, wir haben diese Abgeordneten, die ein bisschen weniger Einsamkeit erleben, dafür mehr Frustration, weil sie ein genaueres Gespür dafür haben, was sie eigentlich alles tun könnten. Was ist denn der Weg weiter? Also ist das Ziel in der nächsten Legislatur, habt ihr 135 Abgeordnete im Bundestag? Oder wie kommen wir jetzt auf dieser Strecke einen Schritt voran?
Also tatsächlich ist es unser Ziel, wir haben ja das letzte Mal, also neben diesen Top 50 Progressives, die wir gemacht haben, haben wir 11 Leute wirklich enger begleitet als Kandidierende, von denen dann 4 am Ende ins Parlament gewählt wurden. Und das haben wir, wie gesagt, damals ohne große nennenswerte Ressourcen gemacht, alles ehrenamtlich und ohne viel Geld. Und jetzt ist schon das Ziel, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl substanziell mehr Leute unterstützen und dann auch entsprechend mehr Leute im Bundestag sehen werden. und gleichzeitig sich auch eben dieses Netzwerk weiter ausbreitet. Also es geht schon darum, einfach zahlenmäßig einfach nochmal stärker zu werden. Und dann ist natürlich die Hoffnung, wenn das passiert, dass dadurch dann immer stärker auch dieses Verständnis, was wir kultivieren, an überparteilicher Zusammenarbeit, an irgendwie so einem Pragmatismus, der nicht innerhalb des politischen Systems Halt macht, sondern der die Zivilgesellschaft und andere AkteurInnen mit einbezieht, dass sich das einfach weiter verbreitet. So, also das muss natürlich, wir müssen ganz viel an unserer politischen Kultur im Endeffekt arbeiten und auch verändern, wenn wir so aufgestellt sein wollen, dass wir wirklich transformationsfähig sind. Hm. Also das ist wirklich quasi zum einen dieses Zahlenmäßige, es geht dann aber wirklich auch viel darum, nicht nur die Leute, die quasi Teil dieser Community sind, sondern dass die stark genug sind, dass auch natürlich auch über die Medien, über andere Leute, die Politik machen, transportiert wird, auch ein Anspruch, den wir gegenüber unserer politischen Führung haben, eben so eine andere Form von Leadership auch an den Tag zu legen. Ja, also ich meine, wir sind ja quasi im Wirtschaftskontext, glaube ich, auch teilweise Bereiche, wo du ja auch mit unterwegs bist, ja, also mit Coaching und so weiter, wird ja ganz viel immer über dieses Transformative Leadership und so gesprochen und gleichzeitig in der Politik, ja, haben wir immer noch dieses Modell, da ist der eine Typ da oben und der soll alles entscheiden. Ja, jetzt gerade bei dieser Taurus-Debatte ja auch wieder so zu sehen, ja, das ist dann der Macht, das Machtwort des Kanzlers und so weiter. Ja. Und ich glaube schon, natürlich müssen wir auch in der Politik entscheidungsfähig sein, eine Regierung muss entscheidungsfähig sein, gerade bei solchen Krisen und in Kriegen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig müssen wir uns trotzdem auch erlauben, darüber uns Gedanken zu machen, wie ein transformatives Leadership in der Politik aussehen kann. Und da sind wir aus meiner Perspektive noch nicht sonderlich weit gekommen, sondern wir akzeptieren eben, dass in der Politik im Endeffekt alles so läuft, wie es schon zu Adenauers Zeiten auch war.
Ja, und ich meine, systemisch betrachtet, wir glauben, wir müssten diese alten Strukturen aufrechterhalten, um entscheidungsfähig in Krisen zu sein. Dabei sehen wir ja, dass wir genau das Gegenteil sind. Wir sind ja eben genau in den Krisen nicht entscheidungsfähig.
Ja.
Und wenn wir eben genau in unternehmerische Kontexte und sonstige Organisationen schauen, die machen ja genau die korrespondierende Erfahrung, dass wenn sie sich auf andere Formen von Führung einlassen, ihre Handlungsfähigkeit auf einmal explosionsartig steigt. Insofern finde ich das schon wirklich spannend zu beobachten. Führt das eigentlich, ist das so ein reproduzierender Mechanismus, führt das dazu, dass dann auch am Schluss gefühlt immer wieder dieselben Menschen in immer wieder neue Ämter gewählt werden?
Ich denke ja, also wie gesagt, ich hatte ja schon so diese patriarchale Logik der Machtakkumulation angesprochen und das wirklich eine ganz, ganz große Währung innerhalb von Parteien, so wie ich es wahrnehme, ist einfach wirklich Verlässlichkeit. Ja? Also wenn jemand jetzt in einer Machtposition ist, der hebt sich am liebsten jemanden auf seine eigene Stufe, den er als verlässlich einstuft. Ja? Wenn das irgendjemand ist und das Gefühl hat, oh, der hat zu viele Ambitionen oder der will jetzt irgendwie was ganz anders machen oder der stellt hier in Frage, wie wir es immer schon gemacht haben, so, das ist dann ja eher unbequem, ja, sowas möchte man eher nicht. Und dadurch bringt man dann halt immer wieder Leute hervor, die denen sehr ähnlich sind, die schon in Machtpositionen sind. Und das ist eben genau auch das, wo wir dann ansetzen, wo wir jetzt sagen, es gibt aber super viele Leute, die in der Politik unterrepräsentiert sind. Ja, das geht dann teilweise, geht es auch um einfach so dieses intersektionale Diversitätsverständnis, damit zu sagen, es gibt viele Perspektiven, die in der Politik fehlen, aber eben nicht nur das, sondern auch einfach generell Mindsets, die eben den Status quo substanziell herausfordern. Die werden einfach normalerweise innerhalb von Parteistrukturen nicht befördert, sondern im Zweifel eigentlich eher ausgebremst. Und da versuchen wir aber solchen Leuten, wo wir das Gefühl haben, die haben das Potenzial, wirklich was anders zu machen, denen den Rücken zu stärken, im Idealfall dafür zu sorgen, dass sie über einen guten Listenplatz oder eine gute Direktkandidatur in unsere Parlamente kommen.
Das heißt, wenn ich noch einen Schritt weiter drehe, würdest du jetzt hoffentlich zustimmen, dann hätte ich dich nämlich richtig verstanden, wenn Kandidaten, Kandidatinnen sich als Persönlichkeit mit Brüchen, mit unterschiedlichen Perspektiven, mit sozusagen ihren persönlichen Besonderheiten exponieren, haben sie zwar durchaus eine gute Chance, in der Urne gewählt zu werden, tun sich aber schwer, auf dem Weg dahin überhaupt auf den Zettel zu kommen, weil die Parteistrukturen viel gleichförmiger und Gleichförmigkeit fördernder sind, als unsere Gesellschaft das eigentlich ist.
Ja, damit finde ich, hast du es sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich würde deswegen auch so weit gehen, tatsächlich, dass die Demokratiekrise, die wir gerade erleben, aus meiner Perspektive vor allem eine Parteienkrise ist. Weil die Parteien
das es folgt nicht ja direkt geschafft daraus.
Haben. Ja. Ja, genau. Weil die Parteien es einfach nicht geschafft haben, ihre Strukturen den Herausforderungen der Zeit anzupassen. Und wenn man mit Leuten in den Parteien darüber spricht, es gibt ganz viele, die sehen das auch ganz klar und die sagen, ja, man müsste eigentlich und ja, mich nervt das auch und so weiter. Aber es gibt fast niemanden, der sich zutraut, diese Strukturen zu verändern. Und an dem Punkt können wir es nicht einfach stehen lassen und einfach sagen, okay, gut, ist halt so schwierig, ist halt so. Weil unsere Demokratie ist davon abhängig, dass wir gut funktionierende Parteien haben. Und deswegen müssen wir dringend dafür sorgen, dass sie von innen heraus innoviert werden.
So, jetzt machen wir uns mal von Beschränkungen frei. Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, was sich, sagen wir mal, irgendwie im Kontext der nächsten Bundestagswahl, die ist ja jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig weit weg, materialisiert. Was wären die Dinge, wo du sagst, Mensch, wenn ich frei wählen könnte, das würde passieren?
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir eine möglichst große Anzahl an authentischen, mutigen Persönlichkeiten in diesem Parlament sitzen haben, die viele unterschiedliche Qualitäten mitbringen, auch inhaltliche Fähigkeiten mitbringen und die dann gemeinsam dafür sorgen, dass in diesem Parlament eine offene Diskussionskultur herrscht, wo es auch quasi keine Denkverbote und auch keine Kooperationsverbote gibt, wo man also auch quasi fraktionsübergreifend, unabhängig davon, wer in der Regierung ist, einfach um die besten Ideen streitet und sich auch mal gegebenenfalls an Ideen der Opposition bedient, wenn die halt einfach gut sind. Ja. Das ist ja auch absurd, dass das ja überhaupt nicht passiert, sondern kategorisch alles abgelehnt wird, was die Opposition beantragt. Und dass dann eben so ein Parlament wirklich Ort zur Debatte wird, dass es nachvollziehbar ist für die Öffentlichkeit, wo wir gerade stehen bei manchen Transformationsfragen, dass da natürlich auch heftig und erbittert teilweise gestritten wird, aber dass es eben da passiert, wo es passieren soll, nämlich in den Augen der Öffentlichkeit und im Plenarsaal und in den Ausschusssälen und nicht irgendwo in den Hinterzimmern oder in irgendwelchen geschlossenen kleinen Signalgruppen, wo wir alle keinen Zugriff drauf haben.
Ich würde fast denken, dass dieser Wunsch von dir mehrheitenfähig ist. Was brauchen wir denn, also woran hängt es denn? Also was ist der Pfropf, den wir lösen müssten, um genau dahin zu kommen?
Ja, also wie gesagt, andere Leute in den Parteien und dann natürlich an den Spitzen der Parteien und Fraktionen und Landesvorstände und so weiter, Menschen, die ihre Parteien so transformieren, dass sie anders funktionieren. Also wir haben Beispiele, ein ehemaliger Freiwilliger von uns ist mittlerweile Landesvorsitzender einer größeren Partei und hat zum Beispiel, ist dieses Amt angetreten mit dem Selbstverständnis, dass es seine Aufgabe ist, die besten Leute in seinem Bundesland zu finden und die so zu fördern, dass sie die bestmöglichen Kandidierenden werden. Und wenn wir Leute in Parteien haben, in diesen Landesverbänden und so weiter, die ihre Aufgabe genauso verstehen, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil dann geht es nicht mehr darum, dass sich einzelne Leute ihre Karrieren aufbauen über eine Ämterakkumulation, sondern dann geht es darum, dass die Parteien eigentlich ihre gesellschaftliche Rolle erfüllen und das ist die Bevölkerung danach zu durchfiltern, wer die bestmöglichen Repräsentantinnen für uns sind. So, und da an der Stelle dürfen wir nicht locker lassen, sondern das müssen wir einfordern. Und wenn wir das Gefühl haben, es gibt bei uns vor Ort in den Kreisverbänden und so weiter zu wenig Leute, die so ein Verständnis haben, dann sind wir natürlich selber dazu aufgerufen, da reinzugehen und mitzuhelfen, dass die richtigen Leute an die richtigen Stellen kommen.
Wer noch mehr dazu lesen möchte, gehe auf eure Webseite. Die ist selbstverständlich in den Shownotes verlinkt. Da findet sich Videomaterial und sonst was. Ihr seid da zum Glück sehr mitteilungsfreudig. Was ich begrüße, trägt ja genau zu dieser Debatte bei, die wir gerade geführt haben. Da muss man ja mal sagen, was man denkt und dann kann ja was entstehen. Ein Stück weit haben wir diesen Dialog heute geführt. Ich habe viel gelernt und fühle mich inspiriert und ich danke dir sehr für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.